Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Herzlich willkommen, schönen guten Tag zusammen zu einer weiteren Folge von Eine Halbzeit mit.
Wir hören uns so oft in letzter Zeit, Ossi.
Wir hören uns sehr oft.
Wenn mit der Normalbetrieb, ne? Wir kommen ja normalerweise 14-tägig.
Wir kommen normalerweise 14-tägig.
Ja, und ich werde es vermissen. Ich werde deine Stimme auch vermissen. Also bist du mir zur Familie geworden. Ich bin ja in der Isolation und denke immer, wann ist der Podcast mit dem Ossi? Der kommt doch sicher bald. Alle 3-4 Tage, ne? Aber es sind englische Wochen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen uns, mein Name ist übrigens Wolfuß, mein Gegenüber ist Heiko Ostendorp. Wir wollten uns ja am Fußballkalender entlanghangeln. Also da wird ja die Schlagzahl erhöht jetzt im Moment mit Bundesliga und Champions League eigentlich und Pokal, Halbfinale und so weiter.
Das ist eine sehr guter Einstieg, finde ich, Wolf, weil ich habe mich tatsächlich gefragt und ich schwöre dir, ich habe jetzt gerade nichts neben mir an oder vorher nachgeschaut.
Ja.
Ich würde mal mit einem kleinen Quiz starten.
Ach, Kurt Brumme. Ich sage einfach mal Kurt Brumme.
Oder Hallenfußball.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Im Prinzip können wir uns nur zum Affen machen, aber ich finde es einfach lustig, weil ich mir selber darüber gerade Gedanken gemacht habe, wer steht eigentlich im Pokal-Halbfinale und wie ging es jetzt weiter? Ich meine, wir haben ja immer das Spiel, welches du kommentiert hättest, zum Aufhänger genommen, deshalb habe ich das auch ungefähr im Kopf, aber weil es halt schon so weit weg ist, als du dann letztens sagtest, boah, jetzt wäre ich am Samstag, wäre ich bei Dortmund Bayern gewesen.
Ja, da hatte ich den Blitz getroffen, ne?
Da habe ich den Blitz getroffen, da habe ich gesagt, jetzt wäre um 18:30 Dortmund gegen Bayern gewesen. Ja. Das ist so weit weg, obwohl es, ne, das ist kurios.
Heute wäre Champions League Viertelfinal Hinspiel.
Also die Achtelfinals wären durch gewesen.
Ja. Und wir hätten vor Wochen schon gelost.
Ja. Gut, jetzt weiß man natürlich noch nicht alle Teams, die weiter sind. Was ich weiß, das ist das Erste, was mir einfällt, Paris hat Dortmund ausgeschaltet.
Richtig.
Das weiß ich. Liverpool ist rausgeflogen.
Richtig.
Gegen Atletico.
Mhm.
Und das andere, ist Gosens mit Bergamo.
Weiter.
Ist auch weiter.
Richtig.
Viertelfinale.
Ja.
Fehlt ein vierter Club, da müsste ich jetzt schon überlegen. Unsere Deutschen natürlich. Leipzig. Leipzig ist auch durch, richtig?
Richtig, richtig.
Haben wir vier und die anderen vier sind noch offen.
Richtig, richtig.
Bayern ist eigentlich durch.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dann war... Wogegen hat Barca gespielt? Barca spielte Neapel?
Ja.
Ins Spiel unentschieden, glaube ich. Weiß aber das Ergebnis nicht.
Ich auch nicht.
Würde ich auf Barca tippen?
Ja.
City hat in Madrid gewonnen, bei Real.
Ja.
Also eigentlich auch durch, mehr oder minder.
Mhm.
Und das letzte Spiel war, da sind wir wieder bei unserem Club, über den wir in einer der letzten Folgen schon sehr viel gesprochen haben. Juventus natürlich ist dabei.
Ja.
Auch gegen...
Lyon.
Lyon, richtig.
Ja.
Haben aber verloren, oder? Das Hinspiel. Ja. 1-0, glaube ich.
1-0 verloren, 1-0.
Ja. Also das ist wahrscheinlich das Spiel neben Barca, was noch offen ist.
Ja.
Weil Barca zu Hause gegen Neapel Favorit. Neapel. Nächstes gutes Stichwort. Wir haben zuletzt über Filme gesprochen, über Legenden gesprochen. Du hast gesagt, du hast Maradona kicken sehen.
Ja.
Ich habe gesagt, 86 war meine erste WM, die ich so halbwegs mitgekriegt habe im Alter von 6 oder 7 Jahren.
Ja.
Bei Opa. bei Opa im Wohnzimmer. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir die Maradona-Dokumentation jetzt mal reingezogen.
Okay, ja, das muss ich
auch machen. Guck sie dir an.
Ja.
Mega.
Ja, muss ich auch machen. Muss ich auch machen.
Wirklich großartig. Ja. Also,
von dem indischen Filmemacher, ne? Die aktuelle meinst du?
Genau,
ja.
Genau.
Ja.
Also auch da spektakulär, was man, das war wirklich ein Idol meiner Kindheit, Maradona, aber was man alles noch gar nicht so wusste.
Ja.
Das finde ich dann immer geil, ne? Also mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass das Viertelfinale 86 gegen England, dass das ja auch so eine politische Dimension hatte aufgrund des Falklandkriegs. Ja. Und dann machte Maradona in diesem Spiel ja die Hand Gottes,
ne?
das Tor. Da möchte ich mir gar nicht vorstellen, was da damals in der englischen Presse danach los gewesen ist.
Glaubst du, da war ein bisschen Betrieb?
Ja, könnte ich mir möglicherweise vorstellen.
Ja, absolut, absolut. Da waren auch die Boulevardmedien noch ein bisschen schärfer. Ne?
Noch deutlich schärfer,
ja,
ne?
Ja.
Und ich meine, was Maradona, was mir auch nicht bewusst war, dass
Die sind immer noch scharf, ne? Muss man sagen.
Die sind immer noch scharf, richtig. Ja. Dass Maradona mit Argentinien trotz Maradona 86 ja überhaupt nicht zu den, nicht mal annähernd zu den Favoriten zählte, das wusste ich auch nicht. Also die hatten sich gerade eben qualifiziert und waren eigentlich krasser Außenseiter.
Ja.
Und was dann los war, als Diego mit dem Pott zurück nach Buenos Aires kam, das war schon, ich glaube, das sucht seinesgleichen.
Ja.
Und die haben die das ganze war
zu
Zeit, einer Zeit...
Das war noch zu einer Zeit, wo er nicht mit der Schrotflinte auf Journalisten geschossen hat.
Richtig,
ja.
Genau.
Ja.
Aber es wurde die ganze Zeit, glaube ich, ein Lied gesungen nach diesem Titelgewinn und es ging nur um Maradona. Und die ganze Mannschaft, das muss man sich heute auch, das könnte man sich doch nicht mehr vorstellen, oder? Wenn Deutschland Weltmeister wird, kannst du dich an ein Lied erinnern, was über Mario Götze gesungen wurde? Ich nicht.
Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Okay. Ja, stimmt.
Also es war halt so wirklich dieser Star-Kult und Maradona war halt schon echt nochmal auf einer anderen... Eben.
Ja, aber du hast es bei Messi auch, ne? Also das muss man schon.
Der hat halt auch nichts gewonnen.
Pelé hatte diese Strahlkraft, also wo sich dann auch quasi eine komplette Mannschaft unterworfen hat. Cristiano Ronaldo erinnere ich mich noch beim Sieg der Europameisterschaft, wo er verletzt raus musste und quasi mitgecoacht hat. Weißt du?
Jo,
das war auch besonders.
Boah, mit dem brutal, also das Foul vorher war ja wirklich. Also, das war abgemacht, würde ich mal sagen. Ne? aber das war spektakulär, wie er mit dieser Bandage ums Knie, glaube ich, oder um den Oberschenkel da am Rand die ganze Zeit rumsprang.
Ja.
Da hat er bei mir extrem gewonnen übrigens, als er das gemacht hat. Weil er hat so mitgelitten und mitgefiebert da am Rand. Ich fand das beeindruckend.
Und das sagt ja jeder, der mit ihm zusammen gespielt hat. Es ist in Wahrheit ein Teamplayer. Es ist auf dem Platz natürlich ein Player, weil es natürlich um seine Marke geht etc., aber er ist auch in der Lage, sich in Mannschaftsgefüge einzugliedern.
Definitiv.
Und das ist ja das, was viele, die ihm nacheifern wollen, halt verkennen, dass zur Gesamtperson Ronaldo eben auch viel Fleiß gehört und eben auch sich zu integrieren in ein Mannschaftsbild.
Ja, genau. Wir haben gerade.
Sobald er rausgeht, ist er halt CR7. Ist er eine öffentliche Figur?
Eine Marke.
Ja, ist er eine Marke.
Ja. Wir haben gerade bei uns im R&D eine Serie laufen, die heißt Die neuen Superstars des Fußballs. Da geht es so um, logischerweise, die nächste Generation super, super, Superstar. Also nicht um Leute, die man jetzt noch nicht kennt, sondern die jetzt schon auf dem Weg sind dorthin. Also unter anderem, deshalb kam ich jetzt gerade drauf, Joao Felix.
Mhm.
Der ja eben als der neue Ronaldo gesehen wird.
Ja. Dient jetzt gerade unter Cholo Simeone bei Atletico.
Richtig. Ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Kuriosität, ne? Dass so ein Spieler zu einer Mannschaft geht, die eigentlich überhaupt nicht den Fußball spielen.
Wollen wir über Atletico Madrid sprechen? Über Atletico Madrid sprechen? Atletico Madrid, sage ich dir. Also, ich mag Jürgen Klopp. Und Er sagt ja, wie man mit einer Mannschaft mit so guten Fußballern so destruktiven Fußball spielen kann. Das nehme ich alles hin. Aber wer Atletico Madrid auf destruktiven Fußball reduziert, springt zu kurz, meiner Meinung nach. Also ich habe ganz große Sympathien für Atletico und ich habe ganz große Sympathien für Diego Simeone. Weil er es schafft, eine Truppe, also mit herausragenden Fußballern und teuer und so weiter, aber eine Truppe, die eigentlich den Namen nach jetzt nicht zur absoluten europäischen Spitze gehören dürfte, weil er es geschafft hat, in den vergangenen Jahren sie immer wieder in Champions-League-Finale zu führen, sie immer wieder über den Punkt bringt und Überraschungen, vermeintliche Überraschungen schafft. Es war für mich keine Überraschung, dass sie Liverpool das Leben so schwer gemacht haben und letztlich auch weitergekommen sind gegen die. Weil das einfach eine ausgefuchste, ausgebuffte Truppe ist, die sich auf den Gegner einstellen kann. Und die war maximal unangenehm für eine Truppe wie Liverpool. Weil es keinen Platz gab, weil es ganz wenig Raum gab. Und die sind so unangenehm und so eklig zu bespielen. Und ich finde es toll. Also ich mag die total gerne. Der hat natürlich echt einen am Sträußchen, wie er da unten rumhüpft und insbesondere im Stadion. Aber das hat ja bei Atletico auch so ein bisschen, da wird ja auch Personenkult betrieben. Deshalb sagt man ja, die Bewegung rund um Atletico nennt man Cholismo. Also er, Spitzname El Cholo, Diego Simeone, und er hat so eine ganze, die komplette Fangemeinde inklusive Mannschaft folgt ihm.
Und, inklusive Mannschaft, ja.
Ja, und auch der Trainerstab außenrum, also das vielleicht mal als Tipp, jetzt nicht im Moment, sondern immer mal wieder, folgt Atletico Madrid mal bei Instagram für eine Zeit und guckt euch die Trainingseinheiten an. Es ist zum Schießen, wirklich. Es ist...
Erzähl mal ein Beispiel.
Es ist, naja, also sein Co-Trainer ist German Burgos. German Burgos ist derjenige, der...
Hermann?
Ne, German Burgos. Also, German Burgos, also nur um den Typ vielleicht noch ein bisschen rund zu machen. German Burgos ist ein ehemaliger Torhüter, ein sehr guter, kein Weltklasse-Torhüter, aber ein sehr guter argentinischer Nationalspieler und so weiter. German Burgos spielt oder hat eine Hardrock-Band noch nebenbei.
Okay.
Also... Und genau so sieht er aus, so ein bisschen zugewachsen, so von den Haaren her. Und der Umgang ist rau, aber herzlich. Roger Schmidt hat seine Erfahrung gemacht mit German Burgos als Trainer von Bayer Leverkusen. Vielleicht kannst du dich dran erinnern.
Mhm.
Wo sich der Burgos dann aufgebaut hat, um seinem Chef zur Seite zu fliegen.
Ja, ich erinnere mich.
Und ich dachte, hoppala, gleich macht er von der Schusswaffe Gebrauch. Also, meine Pfefferbüchse ist geladen. Und er hat ihm da eine Tirade an spanischer Vekalsprache, kann man ruhig so sagen, an den Kopf geworfen. Ich weiß nicht viel über die spanische Sprache, und man muss da auch nicht viel wissen, um ungefähr zu verstehen, was er ihm da mitgegeben hat. Der Umgang im Training ist sehr rau, aber sehr herzlich. Jetzt kann man sagen, ja klar, bei Instagram und so weiter, das wird halt alles auch schön gebügelt oder schön geföhnt, aber du hast das Gefühl, das ist eine Einheit von 24 Leuten. Und natürlich hat Diego Simeone am Ende recht, aber wenn die Art und Weise, wie er über seine Spieler spricht und die Art und Weise, wie er seine Spieler auch in den Arm nimmt, und er hat ja mal bei einer Pressekonferenz gesagt, er möchte mal den Müttern seiner Spieler danken, dass sie ihnen solche Eier geschenkt hätten. Das, dieses Gesamtkonstrukt finde ich, also das gucke ich mir gerne an. Und jetzt denk an meine Worte, wenn diese Saison normal zu Ende gelaufen wäre, wäre Atletico, jetzt sind viele Unwägbarkeiten, zu viele Unwägbarkeiten, aber wenn die Saison zu Ende gelaufen wäre, normal, wäre Atletico Madrid für mich nicht nur ein Außenseiter-Tipp gewesen. Auf den Champions League Sieg. Und das auch nicht nur, weil sie den Titelverteidiger rausgeworfen haben.
Ich möchte nur ganz wenig dazu sagen, so wenig wie möglich, weil du hast gerade so super alles erklärt, dass ich ganz, ja, ganz Ohr war und dir gefolgt bin. Also wirklich, Ich habe vor dem Achtelfinale gesagt, Atletico wird Klopp rausschmeißen. Das ist das unangenehmste Los, was sie kriegen konnten.
Ja.
Jetzt muss man fairerweise sagen, das Rückspiel war ein Spiel auf ein Tor, wo Liverpool durchaus hätte das Ding noch drehen können.
Absolut.
Egal.
Ja.
Und das Zweite ist, dass ich jeden Gegner verstehen kann, der sich aufregt danach und jeden Fan vor allen Dingen, weil wenn du gegen diese Mannschaft spielst, wirst du einfach fuchsteufelswild, weil sie dir so auf die Eier gehen.
Ja.
Und jetzt kommt das Entscheidende und das zahlt zu 100% auf das ein, was du gesagt hast, nämlich das ist ein legitimes Mittel, was die da machen.
Es ist nicht verboten.
Die machen nichts Verbotenes und sie machen es einfach in einer absoluten Perfektion. Taktisch wie auch von der Einstellung her, weil genau was du sagst, normalerweise ist diese Mannschaft den absoluten Top-Teams unterlegen.
Ja.
Und sie schaffen es trotzdem immer wieder für Sensationen zu sorgen. Ich erinnere mich an ein Spiel, war es Real gegen Atletico, war das das Halbfinale vor ein paar Jahren, als Real das dritte oder vierte Mal gewann?
Das war Finale.
Also nee, ich meinte nicht das Finale. Ich meinte das Spiel, wo Atletico das Hinspiel schon relativ deutlich verloren hatte. 3-0 oder 4-0 sogar. Und du wusstest, im Rückspiel gibt's nur einen Gang und der ist vorwärts. Und das können sie nämlich dann plötzlich auch.
Ja.
Und wenn du gesehen hast, wie sie da von der ersten Minute an Real an die Wand genagelt haben, aber wirklich, in jedem Zweikampf hatten die ein Messer zwischen den Zähnen, wenn nicht ein Säbel oder eine Axt noch dabei, sicherheitshalber. Und dann stand es, glaube ich, nach 20 Minuten 2-0, am Ende ist Real weitergekommen, aber das war so ein Spiel, wo ich sage, es gibt genau eine Mannschaft auf der Welt, vor der Real jetzt Schiss hat, und das ist Atletico.
Ja. Er sagt denen halt, das ist der Gegner. Der Gegner spielt so, wenn wir gegen die Erfolg haben wollen, müssen wir das und das und das und das machen. So. Das ist so. Und man darf nicht unterschätzen, was Atletico auch unter Simeone immer hatte. Sie hatten immer herausragende Offensivspieler. Immer. Immer.
Absolut.
Über die, also, das fangen bei, da kann man auch bei Fernando Torres anfangen. Da war Simeone noch gar nicht da. Ne?
Genau.
Also, da gab's Fernando Torres schon. Aber das sind immer jetzt mit Diego Costa zurückgekommen. Das ist natürlich ein besonderer Charakter, der halt auch super gut. Der kann sich nirgendwo eingliedern. Simeone kriegt den weitestgehend zumindest unter Kontrolle. Dass sich dann so ein Spieler wie João Felix dazu entscheidet, zu Atletico zu diesem Trainer dann auch zu gehen und sich diesem Stil zu unterwerfen, ist zumindest mal überraschend.
Spricht aber für den Spieler,
Spricht für den Spieler, absolut, absolut. Er weiß sehr wahrscheinlich, da
wird's eine harte Zeit, das hat sich jetzt ja auch gezeigt.
Am Anfang ist es schwer für ihn, in die Mannschaft zu kommen, weil es wird nicht akzeptiert, dass einer da nur die Geige schwingt, ne? Sondern du musst auch den Blaumann können.
Genau so ist es.
Und wenn er das verinnerlicht, das wird der einer der Größten. Das ist so. Und der bringt den Morris bei.
Das ist halt genau der Punkt, ne? Wenn der daraus das mitnimmt und geht in zwei Jahren zu irgendeinem Verein, der dann so spielt, dass er halt auch davon profitiert, dann kann er diese ganzen Dinge, die er unter Simeone gelernt hat, da natürlich einbringen. Ne?
Ja.
Also geh mal davon aus, dass der taktisch mega Schritt nach vorne machen wird, dass der mental danach den nichts mehr umhaut. Also das glaube ich auch. Das ist es ist vorausgedacht.
Dieser Club hat unheimlich Charme. Also Simeone, ich kenne ihn auch, also aus persönlichem Erleben. Es ist ein ganz zuvorkommender, netter, charmanter Mann. Und ich habe Derbys übertragen, auch in der Champions League zwischen beiden. Da waren am selben Tag waren beide Pressekonferenzen. Da waren wir erst in Valdebebas bei Real Madrid, wo im Prinzip alles vorbereitet war. Ne? Es gab Dolmetscher, es gab drei verschiedene Sprachen. Die sind da in feinstem Tuch, die Protagonisten, eingelaufen. Und es gab Übersetzungsgeräte, Kopfhörer und so weiter. So, und dann sind wir nachmittags zu Atletico Madrid gefahren. Da spielten die noch im Vicente Calderón. ein Stadion zusammengeklöppelt.
Ja, eine Bruchbude.
Also da hat irgendwann in den 50er, 60ern haben sich so ein paar Bauunternehmer zusammengesetzt und haben gesagt, jeder bringt mal mit, was er hat. Und wir werden mal sehen, was daraus... Also wirklich ein Kraut- und Rübenstadion, aber mit viel Charme. Also,
da ist aber auch keine Schraube mehr nachgezogen worden.
Nein, nichts mehr. Aber die Sitze sind unterschiedlich. Manche mit Lehne, manche ohne Lehne. Da ist nur die Haupttribüne zum Teil überdacht und unter der Haupttribüne knallt eine achtspurige Autobahn durch. Also das Stadion zittert, da ist keiner da, weil einfach wahnsinnig viel Verkehr ist. Jedenfalls haben sie da diese Pressekonferenz inszeniert und der VIP-Raum wurde freigeräumt, weil also die Pressekemenate einfach zu klein war. Und dann haben die da so hohe, wie so Chorstühle haben die da reingestellt, aber auch völlig durcheinander. Und vorne eine kleine Bühne aufgebaut. So, da kam er dahin. Es gab keine Kopfhörer. Es gab den Übersetzungsservice. Man hatte den Eindruck, als hätten die sich da von der Straße einen abgegriffen und einfach gefragt, ob er in der Lage ist, ein bisschen Englisch zu sprechen. Die Frage war, welche Sprache beherrscht er nicht, der Übersetzer? Ist er des Spanischen nicht mächtig oder ist er des Englischen nicht mächtig? Oder versteht er beides nicht? Also es war dann letztlich so, dass ein Journalistenkollege so ein Stück weit mit übersetzen musste für alle. Und das war eine so herrliche Unprofessionalität. Das war herzerwärmend.
Simone hat keinen
beschimpft, sondern er fand das amüsant, was da gesagt wurde. Und so, habt ihr das alles verstanden jetzt, was ich gesagt habe? Muss ich nochmal, Godin damals Abwehrchef, genau dasselbe. Das war toll.
Ja. Da habe ich Klopp schon anders erlebt. Der fand das oft nicht so lustig, wenn er falsch übersetzt wurde.
Ja, genau. Er fand es nicht lustig, wenn er falsch übersetzt wurde. Manche finden es dann nicht lustig, wenn sie überhaupt übersetzt werden, wenn du keinen Simultandolmetscher auf dem Kopfhörer hast. Also das war ungewöhnlich für diesen Wettbewerb, auch für diesen Zeitpunkt des Wettbewerbs, weil es natürlich K.O.-Phase war. Aber es war sehr, 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 sehr besonders. Also das hatte ganz viel Charme.
Jetzt gab es gestern eine Pressekonferenz, die nicht ganz vergleichbar war mit dem, was du gerade beschrieben hast. Auch sicherlich auch aufgrund der Protagonisten und B, weil es in Corona-Zeiten natürlich sowieso die Pressekonferenzen ein wenig anders ablaufen. Sprich, es gab gestern einen Videocall mit ein paar ausgewählten Journalisten, mit Hansi Flick, der verlängert hat. Der ist ja so ein bisschen ich würde mal sagen, Anti-Simeone kann man durchaus sagen, oder? Der gute Hansi.
Zumindest was die Außenausstellung betrifft. Also,
genau, ja. Genau. Der nette Hansi so ein bisschen, ne?
Ja, aber jetzt nochmal, nett ist der Simeone auch.
Ja, okay, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Also der hat ein etwas anderes Auftreten.
Ja.
Der Kollege
nicht
Flick...
Nicht so eine impulsive Geste an der Seitenlinie.
Ja, nicht ganz. Ja. Der Kollege Flick... wird aber vielleicht auch von vielen unterschätzt, weil darauf wollte ich hinaus, jetzt mal nicht nur aufgrund der Länge seines neuen Kontrakts ablesen kann, dass er doch bei Bayern eine gewisse neue Macht bekommen hat. Ne? Also er hat bis 2023 verlängert, daraufhin wurde der Vertrag mit Thomas Müller verlängert, jetzt möglicherweise Manuel Neuer, über den wir zuletzt auch schon sprachen, der Nächste. Man hat das Gefühl, das ist jetzt Big Flick.
Ja, also gehen wir es mal einzeln durch. Thomas Müller, es bleibt zusammen, was zusammengehört. So, das viel mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Er hat im Anschluss, jetzt hat es geklingelt bei dir. Ist der Postbote da? Geh schnell, hol das Paket rein. Guck, mach mal jetzt schnell. Können wir schnell bei her machen, ist kein Problem.
Ich würde mal kurz meine Freundin bitten.
Oder wo ist der Wasserzähler? Lass den Wasserzähler ab. Der Wasserzähler abgelesen, oder?
Ja, möglicherweise. Es ist wahrscheinlich ein Paket wieder mal.
Ja, hast du was bestellt am Lieferdienst?
Nö. Deswegen sage ich ja.
Ich habe jetzt was bestellt, denn ich bin ja im Garten sehr engagiert, wie du weißt.
Wolf, da muss ich dich unterbrechen.
20 Meter Gartenschlauch. Habe ich bestellt mit entsprechenden mit entsprechenden Modulen. Ne? Und, ja, Modulen und eben auch einer Spritze, die 5 verschiedene Wasserbilder sprühen kann.
Werfen kann.
Ja, das werfen kann. Also es ist zum Beispiel auch eine dabei für Setzlinge. Ein Wasserbild für Setzlinge ist dabei. Und da freue ich mich. Also ich warte jeden Moment drauf, dass es auch bei mir im Ostflügel bimmelt und dass dann das Personal hoffentlich...
Ich wollte die ganze Zeit, seit 3 Folgen, wollte ich erzählen und dich feiern, Wolf, weil ich es zufällig bei Instagram, glaube ich, bei deiner Frau gesehen habe oder sogar bei dir, dass ihr ein Haus gebaut habt.
Ja, ich habe ein Haus gebaut, ja.
Ja. Also es ging so ein bisschen in die Richtung, was macht wohl Wolf Huss jetzt in Corona-Zeiten?
Er baut ein Haus.
Wenn er nicht gerade mit mir im Podcast sitzt, er baut ein Haus. Offensichtlich.
Ja.
So, jetzt habe ich gehört, du bestellst in 20 Meter. Kannst du was zu diesem Bauprojekt vielleicht kurz noch sagen?
Wir wollen es jetzt auch nicht größer machen als unbedingt notwendig. Es war ein Bausatz. Also es ist nicht so, dass ich die Bretter einzeln gesägt habe. Das würde dann doch ein bisschen zu weit führen. Auch wenn die Geschichte schön wäre und trotzdem funktionieren würde. Aber das wäre ein Projekt, was etwas mehr Zeit in Anspruch genommen hätte. Nein, es war ein Bausatz. Und ich habe den halt innerhalb eines Tages habe ich den zusammengeschraubt und geklöppelt. Und ja, mit gewissen Devotionalien. Meine kleine Tochter, man glaubt es nicht, interessiert sich auch sehr für Innenarchitektur. Das heißt, auch da geht es dann, wo kommen die Blumen hin? Also da müssen dann noch ein paar Regale verbaut und montiert werden. Und ich habe noch eine große Klingel vorne dran geschraubt, die vorher lackiert wurde und noch eine Hausnummer musste dran und einen Briefkasten und so, solche Sachen.
Ich war begeistert.
Ja, also optisch war das eine glatte 1. Es ist wahnsinnig erfüllend. Es ist wahnsinnig
und
erfüllend.
Und deine Tochter hält sich jetzt auch in diesem Haus ab und zu auf?
Absolut, oder? Absolut. Schlimm wird es nur, wenn sie mich dazu auffordert, mich in diesem Haus aufzuhalten. Weil es ist, wie gesagt, ein sehr kleines Haus.
Wollte ich sagen. Wolf ist sehr groß, das müsst ihr dazu noch wissen.
Ein großer Mensch.
Ein großer Mann.
Wenn ich da drin bin, dann wird es für meine Tochter auch schon schwierig. Mit Aber wir saßen auch schon zu dritt drin. Dann allerdings ist es nicht mehr möglich, Gäste zu empfangen.
Ich habe gestern auch ein neues Gartengerät kennengelernt, tatsächlich, weil, wie du sagst, in diesen Zeiten, was macht man? Die sogenannte Fugenkralle, hast du von der schon mal gehört?
Natürlich, natürlich.
Ja, natürlich, du mit doppelgrünen Daumen unterwegs heute, oder was?
Fugenkralle, klar, kenne ich die Fugenkralle.
Wie viel Fugenkrallen hast du in deinem Besitz?
Eine.
Okay, ja, immerhin schon mehr als ich. Also wir mussten sie ausleihen, aber sie hat wirklich sehr gut funktioniert, muss ich sagen, beim Lavendel, den man der Wurzel aus den Fugen krallen musste.
Ja, du lachst. Lavendel, den man aus den Fugen sich krallen muss.
Genau so. Wir waren bei Hansi Flick,
ja,
sorry.
Also wir waren bei Thomas abgewichen. Müller, ja, da hat's, und dann klingelt es auf einmal. Ding Dong. Also Thomas Müller, habe ich gesagt, das ist für mich auch nicht die ganz große Überraschung, weil es klar, er spielt, ist klar, es funktioniert, es ist klar, dass es ein Herzensclub ist für ihn. Ich glaube, umgekehrt ist es genauso, es ist ein maximaler Sympathieträger für die Bayern, unverzichtbar. Also für mich jetzt nicht die ganz große Überraschung, dass er eben unterschrieben hat und seinen Vertrag verlängert hat. Wenn wir das Ganze ein halbes, dreiviertel Jahr zurückdrehen, da sah es ein bisschen anders aus. Ich glaube, da wäre es ihm dann auch einfach darum gegangen, irgendwo zu spielen noch, damit keiner glaubt, dass seine Karriere schon beendet ist. Aber es gilt im Grunde das Gleiche für Neuer. Ein herausragender Fußballer nach wie vor. Für mich gehört er in der aktuellen Verfassung auch ganz klar zu den besten Spielern in Deutschland, also ein ganz klarer Kandidat für die Nationalmannschaft. Assists wie noch nie in der Saison, also das glaube ich, es ist der beste Wert, den er jemals hatte. Hilf mir, ich bin jetzt nicht hundertprozentig im Bild, aber zumindest ist er auf dem besten Wege, eben dorthin, sportlich ambitioniert, das ist sein Verein, also der wird das bestimmt noch über 2-3 Jahre auf dem Niveau abrufen. Und Hansi Flick ist für mich auch keine Überraschung, weil sag mir ein Trainer, der im Moment besser passt zu den Bayern. Es gibt ihn nicht, also wir haben es häufig genug besprochen.
Mhm.
Und ich freue mich, dass sich die Münchner Elite einen Ruck gegeben hat und die Großkopferten einen Ruck gegeben haben und gesagt haben, also es gibt keinen besseren. Und deshalb Hansi Flick. Und wir müssen auch nicht versuchen, auf Teufel komm raus, einen größeren Namen oder eine schillerndere Figur hier zu implementieren. Weil
das ist ja der Punkt. Ne?
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Beste liegt so nah?
Aber viele haben ja genau das immer gesagt, so, ja, der ist ja eigentlich eine Nummer zu klein und der hat kein Glamour und der hat kein, ne, der hat keine Ausstrahlung und das ist halt der Hansi, das bleibt immer der Hansi. Aber so am Ende, glaube ich, ist es so, dass die Großkopferten tatsächlich zu der Erkenntnis gelangt sind, die Mannschaft funktioniert, die Mannschaft folgt ihm und es gibt keinen besseren, genau wie du gesagt hast. Die Frage ist, und das hat mich wiederum überrascht, die Kompetenzen, die sie ihm zugestehen, offenbar sind sehr, sehr groß. Also
Cheftrainerkompetenzen. Also ja, eigentlich, ja, eigentlich das Normalste von der Welt.
Ja, man versucht immer im Zusammenhang.
So, bitte? Weißt
du ja selber. Bitte? War aber bei Bayern zuletzt nicht immer so.
Ja, klar. Ne? Ja, absolut, absolut. Aber da hat man sich halt versucht, so ein Stück weit zu unterwerfen. Das hat bei Guardiola hat das Sinn gemacht. Bei Ancelotti und hat es keinen Sinn gemacht. Bei Kovac hat man so ein Modell versucht, wo man nicht so richtig wusste. Ja, also ja. Wer hat jetzt größere Kompetenzen? Da gab es dann auch ein bisschen Gerangel hinter den Kulissen. Dann ist klar, dass man erstmal Vorsicht walten lässt. Hansi Flick hat das mit ganz viel Demut und aber ganz viel Sachverstand angenommen und hat die Mannschaft
aber das Gerangel, das Gerangel mit Brazzo ist jetzt auch noch nicht so lange her. Das gab es im Trainingslager, als Flick auch öffentlich über die im Prinzip Neuzugänge einforderte und seine Unzufriedenheit darüber äußerte, dass noch keiner da ist. Und da gab es ja auch schon ein erstes Gerangel mit Brazzo. Jetzt hört man und liest man, dass sie sich ausgesprochen hätten. Nichtsdestotrotz wird das spannend zu beobachten sein. Ne?
Total, die Themen gehen ja in München nicht aus.
Mhm.
Also im Grunde, wir könnten das jetzt endlos diskutieren, aber im Grunde geht es doch darum, dass Brazzo als Vereinsverantwortlicher und auch Kalle Rummenigge oder Oliver Kahn einfach erkennen, also eine klare Ist-Analyse machen und erkennen müssen, dass es im Moment einfach keinen gibt, der diese Mannschaft besser und erfolgreicher und attraktiver machen kann, als der, den sie jetzt haben. Dann müssen sie ihn mit entsprechenden Kompetenzen ausstatten, die nämlich eines Cheftrainers, das heißt, er wird gefragt, was bei Transfers, er hat möglicherweise selbst auch Ideen und man schmeißt zusammen und er ist halt auch Teil des Clubs und also er scheint mir auf dem besten Wege ein Freund des Hauses zu sein. Mir hat Hermann Gerland schon vor Monaten gesagt, dass der Hansi Flick ist einer vom Charakter her, der ihn sehr stark an Jupp Heynckes erinnert. Und vielleicht ist der Charakter dieses Vereins auch auf solche Trainertypen optimal zugeschnitten. Vielleicht brauchst du nicht die schillernde Figur. Also
den Simeone, ja, den Mourinho.
Ja, genau. Also schon gar nicht von außen und zu sagen, komm, mach du. Wir unterstützen dich mit allem, was wir haben. Sondern wir lass es uns zu einem gemeinschaftlichen Projekt machen. Und da ist jetzt Hansi Flick eine tragende Figur. Und eine tragende Säule.
Glaubst du, inwiefern glaubst du, dass die Corona-Krise jetzt da eine Rolle gespielt hat? Also ich versuche mal kurz zu erklären, was ich meine. Mhm. Es haben ja viele darauf, oder die Aussagen der Bayern-Bosse ließen ja auch darauf schließen, dass man erstmal abwarten will, wie es dann in den mit Flick funktioniert in den Zeiten, wo es eben an die Töpfe geht. Also sprich Champions League. So, jetzt haben sie das Hinspiel, war ja gerade mal um Achtelfinale, meiner Meinung nach noch zu früh.
Ja.
Also dann Viertelfinale, Halbfinale und natürlich Deutsche Meisterschaft, Pokal und so weiter. Dass man vielleicht erstmal abwartet, wie weit kommen sie da, holt er einen Titel oder nicht. Jetzt ist das natürlich durch Corona alles nach hinten verschoben und man weiß noch nicht mal zu 100%, ob es überhaupt die Saison zu Ende geht. Also meine Frage an dich, glaubst du, dass der Vertrag mit Hansi Flick auch ohne Corona jetzt verlängert worden wäre?
Ja,
Glaube ich nicht.
Okay. Ja, also bleibt dir ja ungenommen.
Nee, wir können ja diskutieren. Ja, ja, absolut. Also ich glaube halt, dass die Bayern noch ein bisschen abgewartet hätten in der Phase, eben um zu schauen, wie es in den entscheidenden Saisonmomenten läuft.
Ja, vielleicht nicht. Klar. Also du hättest jetzt, die hätten sicher nicht vor einem Champions League Viertelfinale den Vertrag verlängert. Die hätten sicher abgewartet, wie wären die Spiele ausgegangen jetzt gegen Dortmund, was am vergangenen Wochenende gewesen wäre. Vielleicht hätten sie Ostern abgewartet, Viertelfinale-Rückspiel abgewartet, keine Ahnung. Also das ist ja wirklich im DFB-Pokal-Halbfinale abgewartet. Ja. Also ja, das will ich jetzt nicht komplett ausschließen. Und du weißt natürlich, dass der Markt wird eher klein sein und du hast natürlich keinerlei Vorstellung auch, wie opulent die Vorbereitung auf die neue Saison sein kann, weil du nicht weißt, wann die alte endet. Also du wirst keine 4 Wochen Sommerpause haben, sehr wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Also,
oder es ist dann eine Herbstpause.
Okay, ja, es gibt irgendwie eine Herbstpause. Das muss man ja alles sehen, wie sich das reguliert, aber das sind halt gewisse Unwägbarkeiten. Insofern, ja, hat der Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine Rolle gespielt und trotzdem glaube ich, dass die Bayern inhaltlich überzeugt sind.
Wie siehst du es jetzt, dass die Mannschaften seit Wochenbeginn wieder trainieren, auch teilweise unter unterschiedlichen Voraussetzungen? Also da ist ja wirklich ein großes Knurren zu hören aus vielen Richtungen. Ich sag mal jetzt aus anderen Sportarten fragt man sich, warum dürfen die jetzt anfangen, warum nicht wir? Ja. Der Fußball wird wieder in so eine Art Sonderrolle, Sonderbehandlung gedrängt. Ich habe jetzt ein Beispiel gelesen, das fand ich ganz spannend. Eintracht Frankfurt trainierte natürlich in Kleingruppen und unter den gegebenen Bestimmungen, die vorausgesetzt sind vom Gesundheitsamt und so weiter, von den Behörden. Auf der anderen Main-Seite, Kickers Offenbach, Luftlinie, keine Ahnung, 12 Kilometer.
Darf nicht.
Ist im gleichen Bundesland, also da kann ich schon den Unmut auch verstehen. Es ist, glaube ich, ein schmaler Grat, der da gerade sich abspielt.
Ja, total. Und da muss sich dann auch irgendwann mal einer committen und muss halt sagen, also Freunde, die erste und zweite Fußball-Bundesliga hat auch für die Gesellschaft eine gewisse Symbolik. Die Symbolik ist da vielleicht etwas größer als bei einem Dritt- oder Viertligisten. Ich rede jetzt nicht, ich kann den Unmut total verstehen und kann ihn total nachvollziehen. Aber ich glaube, und das haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass die Rückkehr der Fußball-Bundesliga und jetzt erste und zweite schon ein Stück weit symbolisch dafür stehen soll, dass eine Rückkehr zur Normalität beginnt. So. Wann das jetzt sein wird, kann keiner sagen.
Kann man das seriös machen? Ist es momentan der Zeitpunkt, den Leuten zu den Eindruck zu erwecken?
Ja.
den Eindruck zu erwecken, dass da eine Rückkehr zur Normalität gerade stattfindet? Oder ist es ja nur im Fußball der Fall? In allen anderen gesellschaftlichen Bereichen ist es noch weit, weit weg von Normalität.
Vielleicht muss man aber auch sagen, dass diese Trainingseinheiten natürlich mit der Normalität nichts zu tun haben, weil praktisch keine Zweikämpfe durchgeführt werden und es eigentlich nur um Athletik und Ausdauer geht.
Umso mehr stellt sich die Frage, muss man sich dafür treffen, weil Athletik und Ausdauer kann ich auch so
aussehen. Diese Frage kann man stellen. Deshalb finde ich, müsste man etwas offener damit umgehen, dass eine gewisse Symbolik geschaffen werden soll. Das kann man so sehen. Mein Empfinden ist auch, dass der Fußball generell ein derart gesellschaftliches Phänomen ist, dass man irgendwann halt auch anfangen muss dann und konsequenterweise sagen müsste, also entweder alle oder keiner. Vielleicht ist in dieser Phase die erste und zweite Liga, also wenn ich das mal so als bezahlten Fußball, also als Massenfußball bezeichne, vielleicht muss man dem eine Sonderstellung zugestehen. Aber es gibt in der Diskussion, finde ich, kein richtig und kein falsch. Also, das,
also du meinst einfach, du plädierst dafür, man sollte offensiver damit umgehen, genau, was man da tut.
Genau, mhm. genau. Wir sagen, pass auf. Also wir wollen unter allen Umständen versuchen, dass die erste und zweite, das kann man gut finden oder kann man nicht gut finden. Man kann im Zweifel drüber diskutieren. Aber da sollte man dann einfach, finde ich, mit offenen Karten spielen und sagen, man kann da, die erste und zweite Liga, die Rückkehr der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga soll auch dafür stehen, dass wir wieder zur Normalität langsam aber sicher zurückkehren. Das heißt, die Mannschaften müssen sich irgendwann vorbereiten, wenn sie am 2. Mai oder am 9. Mai oder wie auch immer es geplant ist, eben zurückkehren sollen. Und dann zumindest wieder zu Geisterspielen oder zu der sportlichen Auseinandersetzung, sagen wir es so, im Hochleistungsbereich antreten. Also da müssen die Maschinen wieder hochfahren. Und irgendwann wird der Amateurfußball dann nachziehen. Und dann muss man eben darüber nachdenken, inwieweit der bezahlte Fußball dann, und dann sind wir ja fast schon wieder bei der Zoller-Gapfaff-Geschichte, dann darüber nachdenken, ob man da Solidaritätstöpfe generiert, von denen dann die unteren Ligen profitieren.
Das wäre zum Beispiel eine super Sache, ne? Wenn man sagt, okay, wir ziehen es jetzt auf Teufel komm raus durch und mit dem Geld, was wir dadurch wieder einnehmen.
Also es ist jetzt viel, weißt du, es ist jetzt viel Pathos. Ja. Wir machen es auch für euch. Aber es ist die Strahlkraft des bezahlten Fußballs. Es ist ein gesellschaftliches Massenphänomen. Erst und Zweitliga-Fußball. So, das muss man einfach anerkennen. Also das müssen auch die Leute anerkennen, die dagegen sind. Dritte, vierte, also insbesondere dann so vierte, fünfte Liga, die, oder dritte ja auch, also die unter finanziell extrem widrigen Bedingungen halt arbeiten müssen, sind halt eher regionale Ereignisse. Das ist so, das kann man mögen oder das kann man nicht mögen, aber das ist so. Also wenn du sagst, ich will eine gewisse Strahlkraft entwickeln, dann muss ich einfach offen damit umgehen und muss im zweiten Schritt oder im Gleichschritt, sagen wir so, also sagen, lass uns Solidaritätstöpfe bilden und generieren, so dass wir eben die dritte, vierte, fünfte entsprechend Liga eben so unterstützen, dass die möglicherweise dann zu einem anderen Zeitpunkt oder zu einem späteren Zeitpunkt eben ganz normal in den Spielbetrieb wieder, Trainings- und Spielbetrieb wieder einsteigen können.
Bevor wir am Ende vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen wollen.
Wollen wir?
Wagt doch mal einen Blick in die Glaskugel. Virologe Fuß.
Ja. Auf keinen Fall. Auf das Niveau. Wirklich, es gibt so viele Leute, die so viel dummes Zeug und so viel Halbwissen von sich geben. Das will ich. Ich kann es nochmal sagen. Ich nehme es, wie es kommt. Wenn es Menschen gibt, die der Meinung sind, jetzt ist Zeit für Fußball, jetzt ist Zeit für erste und zweite Liga,
Stehst du Gewerbefuß?
Steh ich da und höre im Moment, dass ich zu dem sehr erlauchten Kreis gehöre, derer, die dann auch im Stadion sitzen. Wenn
du
sagen,
rein, ne? Vielleicht ja, da nochmal einmal kurz zur Erklärung. Also es gibt ja jetzt die Pläne bei der DFL, sind so, kennst du die auch? Also habt ihr die auch vorliegen? Wie viele Leute rein dürfen?
Ich glaube, es ist nicht offiziell. Mhm. Aber es gibt so eine, es gibt so ein Zahlenwerk auf der Basis dessen, das habe ich schon mal erzählt, wie es auch bei Dortmund-Schalke vor 3 Wochen gewesen
das
wäre.
Das war ja, also, das war wäre so, ja. Da,
ja, also halt keine, das halt minus Spielerfrauen, minus Anhang, sondern Vips. Halt sehr klar, Vips, genau, sondern sehr klar, das ist die Delegationsgröße, das ist die Fernsehgröße, so und so viel schreibende Journalisten dürfen rein. Es gibt sehr wahrscheinlich keine Mixed- oder Interviewzone. Ich weiß nicht, wie man das Problem mit Interviews dann generell lösen will. Aber ich höre, dass Interviewkollegen eben mit rein, auch mit in den Innenraum dürften, wie man da versucht, Abstand zu halten. Das wird man dann auch, glaube ich, sehen müssen, was dann letztlich wie umsetzbar ist. Dann könnte jetzt theoretisch man auch die Protagonisten ins Studio schalten. Aber du bräuchtest ja trotzdem einen, der dann das Mikro hält oder ansteckt oder übergibt. Aber da müssten halt dann Hygienestandards entwickelt werden.
Ja, das ist alles machbar. Ja. Ich glaube auch, dass es machbar ist. Es ist für mich jetzt als Nicht-Virologen
und jetzt, um nochmal den Bogen zu schaffen, das bedeutet aber, dass du einen immensen Aufwand betreiben musst, um sämtliche Standards einzuhalten. Und das, glaube ich, wäre in der dritten, vierten, fünften, x-ten Liga einfach so nicht zu gewährleisten. Und das kann halt der bezahlte Fußball aufgrund der Marktsituation, also die erste, zweite Liga, jetzt nicht falsch verstehen, ich will die dritte Liga gar nicht schmälern,
ja, aber ja, ich glaub,
die dritte Liga ist ohnehin die Liga, die am allerschwersten zu knapsen haben, weil die mit ganz schmalem Taler bundesweit agieren müssen. Ja. Und das ist schon unter normalen Umständen extrem schwierig. Aber dass du halt in der ersten und zweiten Liga eine Marktsituation hast, die einen höchsten Standard halt gewährleisten könnte, das macht vielleicht dann auch den Unterschied aus.
Das ist ja ähnlich wie die Diskussion um damals Torlinientechnik oder Videobeweis, wo du auch sagst, ja, klar wäre das cool, wenn wir das auch irgendwie in der Landesliga machen könnten, ist aber schwierig umzusetzen. Ja. Ne? Einfach aufgrund der Kohle und der Voraussetzungen. Ja. Hast du mit Sicherheit recht. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Sendung, Wolf. Bevor du dich wieder in den Garten begibst und das nächste Haus für deine Tochter baust.
Kräuterschnecke. Es geht jetzt, wo ich mit meiner neuen Sprühdose auch Setzlinge, ein Wasserbild, das ist so geil, was auf diesen Verpackungen auch draufsteht. Ja. Das ist sehr, sehr schön.
Hast du es gerade parat?
Oder nee, ich warte drauf, dass es klingelt und dass also der Schlauch wird sehnlichst erwartet.
Ich bin gespannt. Ich drück dir die Daumen auf jeden Fall, wünsche dir auf jeden Fall schon mal frohe Ostern.
Ja, zuvor möchte ich. Nein, wir sind doch, sind wir nicht, wir sind doch Samstag nochmal.
Wir sind, ja gut, aber stimmt, Karfreitag, ja.
Nein, schönen Karfreitag recht. Kannst du mir wünschen.
Schönen Karfreitag. Samstag wärst du ganz normal wieder 15:30 im Einsatz gewesen.
Boah, kann ich nicht sagen. Also das wäre jetzt auch ein bisschen davon abhängig gewesen, wie die Partien vorher gelaufen wären.
Also wir einigen uns auf Samstag, nächste Folge für alle da draußen, Samstag 15.30 Uhr, eine Halbzeit mit. Und wer Bock hat, schaut mal rein bei Instagram, da gibt es nämlich jetzt eine eigene Seite von uns, auch die überraschenderweise eine Halbzeit mit heißt. Ja. Dort könnt ihr uns gerne Kritik, Fragen, Anregungen, Tipps, Wünsche äußern, alles was ihr wollt. Ihr könnt uns natürlich auch durchbeleidigen, wie wir am Anfang der Sendung schon geklärt haben, haben wir beide ein sehr, sehr dickes Fell. Nein, also schaut rein, guckt es euch an und wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. In dem Sinne, bis Samstag.
Bis Samstag, sportlich bleiben. Ciao, ciao, schöne Woche. Gesund bleiben, gesund werden, stabil bleiben und immer mal lachen zwischendurch. Ciao.
Ciao, ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.